Grüße euch nochmal im Namen Jesu. Ein Bruder, der mir vorhin am Weg begegnet ist, hat mir gesagt, komm, lass uns in den Versammlungsraum gehen, damit wir noch einen Platz bekommen. Und ich habe ihm zu ihm gesagt, ich denke, ich kriege schon einen Platz. Es gibt Dinge, die verändern unser Leben. Und die Vorbereitung auf diesen Vortrag hat definitiv mein Leben verändert. Rühmt den Herrn, unseren Gott. Werft euch nieder an seinen heiligen Berg. Denn heilig ist der Herr, unser Gott. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Vortrag auf die Suche nach Gottes Heiligkeit begeben. Ich wollte ja wissen, wovon ich hier spreche. Ich habe versucht, sie mir vorzustellen, habe meditiert, habe meine ganze Vorstellungskraft versucht aufzubringen. Aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe mich auch gefragt, in welcher Beziehung Gottes Heiligkeit zu seiner Herrlichkeit steht. Und ich habe erkannt, dass seine Herrlichkeit wohl der sichtbare Ausdruck seines unsichtbaren Wesens ist. Und sein Wesen ist Heiligkeit. Ich habe mich dann an heilige Momente in den Bergen erinnert und ich habe mich ins Gebirge zurückgezogen, um Gottes Heiligkeit zu suchen. Da habe ich sanfte Almen gesehen und majestätische Gipfel, rauschende Wasserfälle und kristallklare Seen, enge Täler und endlose Wälder. Ich habe Sonnenschein am Gipfel erlebt und die Schönheit der Bergwelt in den Schladminger Tauern erlebt. Ich habe beim Abstieg Regen und Wind erfahren und war am Ende froh, in einer Hütte Unterschlupf zu finden. Trotz all dieser hilfreichen Hinweise habe ich den Zugang zu Gottes Heiligkeit noch nicht gefunden. Dann bin ich zu denen, die Gottes Heiligkeit gesehen haben müssen. Zuerst bin ich zu Moses. Moses, habe ich gesagt, du hast die Heiligkeit Gottes gesehen. Wie sieht sie aus? Und Moses hat geantwortet, ja, ich habe die Schönheit von Gottes Heiligkeit gesehen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen, die nach hinten abgestrahlt hat auf mich. Hast du noch mehr gesehen, habe ich ihn gefragt. Ja, hat er gesagt. Aaron, Nadab, Abihu und die 70 von den Ältesten Israels und ich, wir haben den Gott Israels gesehen. Die Fläche unter seinen Füßen war wie Saphir ausgelegt und hell geglänzt wie der Himmel selbst. Und Gott hat seine Hand nicht gegen uns ausgestreckt. Und wir durften ihn sehen. Und wir durften bei ihm essen und trinken. Wie ist Gottes Heiligkeit, habe ich ihn gefragt. Doch er hat mir nicht mehr gesagt. Dann bin ich zu Gottes Volk gegangen und habe die Israeliten gefragt, habt ihr die Heiligkeit Gottes gesehen? Und mit Entsetzen in ihren Gesichtern haben sie geantwortet, ja, wir haben gesehen, wie Gott in Feuer und Rauch auf den Berg Sinai gekommen ist. Es hat gedonnert und geblitzt, der ganze Berg war in Wolken gehüllt und ein gewaltiger Hörnerschall ist erklungen. Wir haben alle am ganzen Leib vor Furcht gezittert. Der Berg hat gebebt und die Stimme Gottes kam aus einem gewaltigen Feuer, das bis zum Himmel hinaufgereicht hat. und mit einem ohrenbetäubenden Donner erklungen ist. Wir haben seine Herrlichkeit und seine Majestät erlebt. Es war schrecklich. Wir haben unser Leben gefürchtet. Und wir haben Moses gebeten, an unserer Stelle mit Gott zu reden, damit wir nicht sterben. Dann bin ich zu Jesaja. Dort waren wir auch heute Morgen schon. Jesaja habe ich gefragt: Hast du die Heiligkeit Gottes gesehen? Ja, ich habe sie gesehen, hat er gesagt. Im Todesjahr des Königs Usia habe ich den Herrn gesehen. Er ist auf einem hohen und erhabenen Thron gesessen. Der Saum seines Gewandes hat den Tempel ausgefüllt. Seraphim mit 6 Flügeln sind über ihm gestanden und mit 2 Flügeln haben sie ihr Gesicht bedeckt. Mit 2 Flügeln haben sie ihre Füße bedeckt und mit 2 Flügeln sind sie geflogen und sie haben einander zugerufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Und die Türschwellen haben bei ihrem lauten Ruf gebebt und der Tempel hat sich mit Rauch gefüllt. Beschreibe mir seine Heiligkeit, habe ich ihn gedrängt. Doch er hat mir nicht geantwortet und hat stattdessen weitergesprochen. Als ich den Herrn gesehen habe, da habe ich gesagt: Wehe mir, ich bin verloren. Denn ich habe meine Unreinheit und die Unreinheit meines Volkes erkannt. Aber dann ist ein Engel mit einer glühenden Kohle gekommen und hat meine unreinen Lippen berührt. Und er hat gesagt: Jesaja, deine Schuld ist getilgt. Deine Sünde ist gesühnt. Und dann habe ich die Stimme des Herrn gehört. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Hat er gefragt. Und ich konnte nicht anders. Ich musste es sagen: Herr, Herr, sende mich. Dann habe ich noch einen Versuch gemacht. Und ich bin zu Paulus gegangen. Paulus habe ich gefragt: Du hast doch den Herrn gesehen und er hat dir auch den Himmel gezeigt. Kannst du mir beschreiben, wie seine Heiligkeit ist? Ja, ich habe den Herrn gesehen und bin sogar bis in den dritten Himmel vorgedrungen, hat Paulus geantwortet. Was hast du gehört? Was hast du gesehen? Ein Mensch kann nicht in Worte fassen, was ich im Himmel gesehen und gehört habe. Aber auf meiner Reise nach Damaskus ist mir Jesus begegnet. Ich war auf dem Weg, dort den Christen den Garaus zu machen. Aber mitten auf der Reise, da war auf einmal ein Licht vom Himmel, dass es mich auf den Boden gehauen hat. Und Jesus ist mir erschienen. Und er hat mir gezeigt, wer er ist. Und er hat mir gezeigt, was ich da im Begriff bin zu tun, dass ich Gott selbst verfolge. Dann hast du also seine Heiligkeit gesehen, habe ich ihn gefragt. Ja, aber das Licht war so hell, dass ich danach blind war. Hananias hat mich dann wieder geheilt. Mir ist aber sofort klar gewesen, was zu tun war. Ich habe ihn, den Herrn in der Taufe angerufen und meine Sünden von ihm abwaschen lassen. Welch ein Gnadengeschenk. Und als ich dann wieder in Jerusalem war, habe ich im Tempel gebetet. Und Jesus ist mir wieder erschienen. Und er hat mich beauftragt, zu den Heiden zu gehen und ihnen von seinem Evangelium zu erzählen. Nach all dem ist mir einiges klar geworden. Gottes Heiligkeit ist von so unvergleichbarer Majestät, dass unsere Sprache völlig ungeeignet ist, dass unsere Einsicht völlig unzureichend ist, sie zu beschreiben. Gottes Heiligkeit, sie entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft und allen irdischen Vergleichsmaßstäben. Für uns ist es ja auch wichtig, Dinge in Perspektive zu bringen, sie zu relativieren. Und das machen wir oft, um sie ertragen zu können. Aber Gottes Heiligkeit ist nicht relativierbar. Sie ist absolut. Und deswegen ist sie für uns Menschen auch so unerträglich. Die Reaktionen des Volkes, Jesajas und von Paulus, sind kein Ausdruck von angenehmem Erstaunen. Kein Mensch, der einen Blick auf Gottes Heiligkeit macht, kann leben, wenn nicht Gott Vorkehrungen trifft. Wenn wir Gottes Heiligkeit ungeschützt ausgesetzt werden, dann sind wir tot. Kein Mensch kann Gott in seiner Heiligkeit sehen und am Leben bleiben. Aber wir können das Wesen von Gottes Heiligkeit erahnen, wenn wir uns ihre Auswirkungen vor Augen halten. Wir können über die Reaktionen derer, die ihr nahe waren, auf das Wesen von Gottes Heiligkeit schließen. Und seine Heiligkeit ist so strahlend, so rein, dass unsere Augen ihre Helligkeit nicht ertragen. Petrus, Jakobus und Johannes waren mit Jesus auf dem Berg. Als der Berg von einer Wolke, von einer leuchtenden Wolke eingehüllt war, aus der sie Gottes Stimme hörten. Ihre Reaktion war Angst und in Panik haben sie sich flach auf den Boden geworfen. In seiner himmlischen Vision sieht Daniel den Hochbetagten. Er sieht ein Gewand weiß wie Schnee, Haar wie reine Wolle, Feuerflammen, loderndes Feuer, ein Strom von Feuer. Bei Daniel bewirkt dies Entsetzen, Schrecken und ganz bleich wird er. Hesekiel schaut die Herrlichkeit des Herrn in der Vision des himmlischen Thronwagens und er sieht loderndes Feuer und Blitze und alles umgebenden hellen Glanz. Und dann stürzt er zu Boden und er fällt auf sein Angesicht. Und als Johannes die Vision Jesu hat, da blickt er in ein Angesicht, das wie die Sonne in all ihrer Macht leuchtet. Und er fällt um wie tot. Was ist es, dass Gottes Heiligkeit für den Menschen so unerträglich, so bedrohlich macht und gleichzeitig so faszinierend und anziehend. Heiligkeit. Heiligkeit beschreibt die Essenz von Gottes Wesen. Weil er heilig ist, ist Gott Gott. Alle anderen Attribute, die wir ihm zuordnen, seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Ewigkeit, seine Allwissenheit, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Unveränderlichkeit. Sie sind alle Ausdruck der Tatsache, dass er heilig ist. Heiligkeit ist die Summe aller Merkmale Gottes. Kein geschaffenes Bild kann ihn beschreiben, nichts kann sich mit ihm vergleichen. Denn der Herr ist erhaben über alle Völker. Seine Herrlichkeit überragt die Himmel. Wer gleicht dem Herrn, unserem Gott, im Himmel und auf Erden? Ihm, der in der Höhe thront, der hinabschaut in die Tiefe. Seine Heiligkeit grenzt ihn auch strikt von allem Geschaffenen ab. Er steht außerhalb von allem, was existiert. Und doch durchdringt er alles. Selbst die heiligen Seraphim müssen im Angesicht von Gottes Heiligkeit ihr Gesicht und ihre Füße mit den Flügeln bedecken. Und sie rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und die vier Gestalten aus der Offenbarung, sie können nicht anders als Tag und Nacht zu rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und diese dreifache Wiederholung des Wortes heilig ist im Hebräischen ein Superlativ. Nirgends finden wir, dass Gott allmächtig, allmächtig, allmächtig oder gerecht, gerecht, gerecht bezeichnet wird, obwohl das auch stimmt. Gott ist heilig, heilig, heilig. Wir sind am Ende dessen angelangt, was noch gesagt werden. Wenn Menschen schwören, so tun sie es bei etwas, was ihnen heilig ist. Oder einer heiligen Instanz, oft Gott selbst. Wenn Gott schwört, so kann er dies bei nichts Höherem tun, als bei seiner eigenen Heiligkeit. Ich schwöre bei meiner Heiligkeit, spricht der Herr. Gottes Heiligkeit ist über alles erhaben und einzigartig. Sie ist die Perfektion von allem. Gott ist vollkommen gut. Gott ist vollkommen rein. Gott ist vollkommen gerecht. Seine Macht ist vollkommen. Seine Weisheit ist vollkommen. Seine moralische Qualität ist vollkommen. Gott ist heilig. Und alles, was von Gott kommt, ist heilig. Und alles, was Gott gehört, ist heilig. Und gerade deshalb trifft uns das Wort Gottes wie ein Hammerschlag. Seid heilig, weil ich heilig bin. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Seid heilig, denn der Herr, euer Gott, ich bin heilig. Und an dieser Stelle richten wir unseren Blick auf die, denen diese Worte gelten. Und leider müssen wir uns jetzt mit dem Begriff des Entheiligens befassen. Wir begeben uns ins Israel des 6. Jahrhunderts vor Christus, wo Gott dem Propheten Hesekiel zeigt, wie alle Bevölkerungsgruppen Gottes Heiligkeit mit Füßen treten. Den Führern des Volkes geht es nur um Macht und Reichtum. Sie beuten die Menschen erbarmungslos aus. Sie räumen alle aus dem Weg, die sich ihnen widersetzen. Die Propheten hängen ihre Fahnen nach dem Wind und sagen falsche Dinge, die nicht von Gott stammen. Die Bürger sind habgierig und gewalttätig und nehmen keine Rücksicht auf die Hilfsbedürftigen. Sie beugen das Recht. Und am schlimmsten, die Priester des Landes vergewaltigen mein Gesetz. Sie entweihen, was mir heilig ist. Zwischen heilig und nicht heilig machen sie keinen Unterschied. Sie belehren niemand mehr über unrein und rein. So werde ich mitten unter ihnen entweiht. Mitten unter ihnen entheiligt. Gott ist heilig. Gott macht heilig. Gott bringt Heiliges hervor. Der Mensch bringt es zustande, Gott und das von ihm Geschaffene wieder zu entheiligen. Das von ihm Gegebene zu missbrauchen und zu vergewaltigen. Und wo das seinen Ausgang genommen hat, wisst ihr. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Warum wurde Satan aus dem Himmel geworfen? Weil er Gottes Sache entheiligt hat. Warum wurden Adam und Eva aus der Gegenwart Gottes verbannt? Weil sie ihre Heiligkeit vor Gott verloren haben. Sie konnten der Heiligkeit Gottes nicht mehr offen gegenübertreten. Die Trennung von Gott war unvermeidbar. Der Gnade Gottes aber ist es zuzuschreiben, dass die Menschen von da an zwar sterben mussten, in ihrer verlorenen Heiligkeit, aber dennoch getrennt von ihm leben durften. Aber von dem Tag an, da die Menschen ihre Heiligkeit vor Gott verloren hatten, hat Gott ein faszinierendes Werk gestartet. Die erneute Heiligung der Entheiligten. Von Seth bis Noah, von Noah bis Abraham, von Abraham bis Moses, von Moses bis David und von David bis zum Vollender. Er schließt heilige Bünde. Er gibt ein heiliges Gesetz. Und seine Befolgung bedeutet Heiligung. Seine Nichtbefolgung wird hart bestraft und führt in vielen Fällen zur Zerstörung. Es ist ein heiliges Gesetz. Ein heiligendes Gesetz. Ihr sollt auf meine Satzungen achten und sie befolgen. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Heilige Ernährung, heilige Körperpflege, heiliges Zusammenleben und vor allem heilige Anbetung. Und diese ist besonders riskant und sie bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Der Priester ist seinem Gott geweiht. Du sollst ihn heilig halten. Denn er bringt die Speise deines Gottes dar. Heilig soll er dir sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Der Hohepriester soll nur eine Jungfrau heiraten. Eine Witwe, eine Verstoßene oder eine Entehrte, eine Dirne darf er nicht heiraten. Nur eine Jungfrau aus seinem Stamm darf er zur Frau nehmen. Sonst würde seine Nachkommenschaft unter seinen Stammesgenossen entweiht sein. Denn ich, der Herr, bin es, der ihn heilt. Die Wahrung der vollkommenen Heiligkeit Gottes in allen Dingen ist ein Hochseil. Und das sieht man sehr gut an den körperlichen Voraussetzungen für die Priester. Keiner der Nachkommen Aarons, auch in den kommenden Generationen, der ein Gebrechen hat, darf herantreten, um die Speise seines Gottes darzubringen. Denn keiner mit einem Gebrechen darf herantreten. Kein Blinder oder Lahmer, kein im Gesicht oder am Körper Entstellter, kein Mann, der einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat, keiner mit Buckel, Muskelschwund, Augenstar, Krätze, Flechte oder Hodenkrätschung. Keiner der Nachkommen Aarons des Priesters darf herantreten, um die Feueropfer des Herrn darzubringen, wenn er ein Gebrechen hat. Hat er ein Gebrechen, er darf nicht herantreten, um die Speise seines Gottes darzubringen. Doch darf er von der Speise seines Gottes, von den hochheiligen und heiligen Dingen essen, aber nicht zum Vorhang kommen und sich nicht dem Altar nähern. Denn er hat ein Gebrechen und darf meine heiligen Gegenstände nicht entweihen, entheiligen. Denn ich bin der Herr, der sie geheiligt hat. Weil wir gerade von dem Vorhang gehört haben. Die Stiftshütte und später der Tempel hatten ja den Bereich des Heiligen und des Allerheiligsten. Die Priester konnten sich durch genaue Befolgung der von Gott genannten Vorkehrungen bis ins Heilige Gott nähern. Ins Allerheiligste. Dem Ort der Gegenwart Gottes durfte nur der Hohepriester und das nur einmal im Jahr unter ganz besonderen Vorkehrungen. Ein ganzes Kapitel ist im dritten Buch Mose diesen Dingen gewidmet. Und das Allerheiligste war durch einen Vorhang vom Rest der Stiftshütte abgetrennt. Die Menschen hatten somit keinen unmittelbaren Zugang zur Heiligkeit Gottes. Man kann den Vorhang aber auch als Schutz für die Menschen sehen, die sonst aufgrund ihrer Unheiligkeit in der unmittelbaren Nähe von Gottes Heiligkeit nicht überleben hätten können. Noch ein Beispiel, mit wie viel Respekt vor der Heiligkeit Gottes sich die Priester selbst den Opfergaben nähern mussten. Aaron und seine Söhne sollen sich mit den heiligen Opfergaben der Israeliten in Acht nehmen, um meinen heiligen Namen nicht zu entweihen. Sie müssen für mich heilig gehalten werden. Ich bin der Herr. Sagt zu ihnen, jeder aus euren Nachkommen, auch in den kommenden Generationen, der sich im Zustand der Unreinheit den heiligen Opfergaben nähert, die die Israeliten dem Herrn weihen, soll ausgemerzt und aus meiner Gegenwart weggeschafft werden. Ich bin der Herr. Keiner aus den Nachkommen Aarons, der aussätzig ist oder einen Ausfluss hat, darf von den heiligen Gaben essen, ehe er rein ist. Wer irgendetwas berührt hat, das durch eine Leiche unrein wurde, wer einen Samenerguss hatte, wer Kleintiere berührt hat und sich damit verunreinigte, oder einen Menschen, der ihn durch eine eigene Unreinheit befleckte, jeder, der solche Berührungen hatte, soll bis zum Abend unrein sein und darf von den heiligen Gaben erst essen, nachdem er seinen Körper in Wasser gebadet hat. Mit Sonnenuntergang soll er wieder rein sein und darf danach von den heiligen Gaben essen, denn sie sind sein Lebensunterhalt. Er darf kein verendetes oder zerrissenes Tier essen, er würde sich dadurch verunreinigen. Ich bin der Herr. Sie sollen auf meine Ordnungen achten und keine Sünde auf sich laden. Sie sollen sterben, falls sie entweihen, falls sie entheiligen. Der Herr bin es, der euch, der sie heiligt. Ihr sollt auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ich bin der Herr. Ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen, damit ich inmitten der Israeliten geheiligt werde. Ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Gott schafft die Voraussetzungen für sein Volk, damit es wieder in Gemeinschaft mit ihm, in Heiligkeit leben kann. Von zentraler Bedeutung bei alledem ist das Prinzip Leben für Leben. Ein unschuldiges Opfer muss zur Heiligung sein Leben lassen und durch das Blut des unschuldigen Opfers wird das Entheiligte geheiligt. Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Reinigung bedeutet die Befreiung von allem, was die Vollkommenheit, die Gott ist, trüben könnte. Reinigung bedeutet Heiligung, um für Gott tauglich zu sein. Das Blut der Opfertiere muss fließen, damit es die Unreinheit der Menschen, ihre Sündhaftigkeit vor Gott fließen kann. Heiligkeit ist somit das große Ziel Gottes. Heiligung ist sein Programm mit seiner Schöpfung. Gott will mit seinem Heiligungsplan alle Menschen erreichen. Und dafür heiligt er Israel. Wenn mein Heiligtum für alle Zeit in ihrer Mitte ist, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt. Wenn mein Heiligtum für alle Zeit in ihrer Mitte ist, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, der heiligt. Wenn sich das berufene Gottesvolk Israel von Gott heiligen lässt und sich für ihn heiligt, und in heiliger Gemeinschaft mit ihm lebt, dann ist das ein entscheidendes Zeichen für alle Menschen, für alle Nationen, für alle Völker. Denn ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Doch die Art, wie Hesekiel ins Israel des 6. Jahrhunderts hineinspricht, lässt nichts Gutes vermuten. Die Vision des Propheten, die wir gerade gehört haben, und die Realität, sie klaffen weit auseinander. Bleibt Gottes Heiligkeit trotz des von ihm aufgezeigten Weges für die Menschen unerreichbar? Wird Gottes Projekt der Heiligung scheitern am Unvermögen der Menschen? Auch die Situationsanalyse, die Paulus von der Menschheit zeichnet, ist vernichtend. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Viel weiter von der vollkommenen Heiligkeit Gottes entfernt sein, geht nicht. Und das Tragische dabei ist, dass ich dabei mit dem Finger auf den zeigen muss, der mir aus dem Spiegel entgegenblickt. Ist Gottes Plan gescheitert? Und doch geht es mir nicht mehr aus dem Sinn. Sei heilig, weil ich heilig bin. Und dann tritt Gottes Plan in seine entscheidende Phase. Gottes Heiligkeit kommt als Mensch zu uns Menschen. Zu Maria spricht der Engel Gottes: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Als Jesus getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat ihn geheiligt und in die Welt gesandt. Christus ist der Träger von Gottes Heiligkeit. Er ist die spirituelle und physische Anwesenheit der Heiligkeit Gottes in dieser Welt, mitten unter uns. Er ist einer von uns. Er ist Gottes. Gottes Heiligkeit in Menschengestalt. Unfassbar. Anfassbar. Unreine Geister erkennen ihn und zittern vor ihm. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Was tut Jesus? Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien. Jesus, der Heilige Gottes, heiligt sich? Wie kann das sein? Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Jesus. Jesus unternimmt die Heiligung Gottes, an der wir Menschen gescheitert. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Und wie ist es nun, dass Jesus heilig ist und sich dennoch für die Menschen heiligt? Jesus, er ist ja der Träger von Gottes Heiligkeit. Und er heiligt sich, damit seine Heiligkeit, die Heiligkeit Gottes, für den Menschen wirksam wird. Er als Mensch in all der Versuchbarkeit, in all der Verwundbarkeit, die auf uns prägt, er geht den konsequenten Weg der Heiligung, indem er seiner Bestimmung gerecht wird und den Willen seines Vaters lebt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wir wissen, worin seine Heiligung besteht. Durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung wird Christus für uns zum vollkommenen Heiligen. heiligen Hohepriester und zum vollkommenen heiligen Opfer. Und wieder gilt Leben für Leben. Als unschuldiges Opfer lässt er sein Leben, damit Menschen von allem Unheiligen gereinigt werden. Durch sein Blut wird Entheiligtes geheiligt. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, um wie viel mehr wird er unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Christus ist das lebendige, heilige und Gott wohlgefällige Opfer. Christus ist einer von uns. Christus ist Gottes. Er nimmt uns hinein in die heilige Gemeinschaft mit dem Vater. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Wir werden seine Brüder. Er nimmt uns hinein in seine Sohnschaft vor Gott. Durch ihn haben wir Teil an der heiligen Gemeinschaft mit dem Vater. Er wird auch unser Abba. Jesus ist heilig. Und er heiligt. Er heiligt sich selbst und die, die zu ihm kommen. Wenn wir die Heiligkeit Gottes, wenn wir die Heiligkeit des Vaters suchen, bei ihm werden wir fällig. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Suche nach der Heiligkeit Gottes hat seinen Anfang und sein Ende in Jesus Christus. Er ist der Heilige Gottes. Und wieder klingt es uns im Ohr. Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und mit Bestürzung vernehmen wir, dass wir ohne Heiligung den Herrn nicht sehen werden. Und auch Petrus hat gesagt, wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Seid heilig, denn ich bin heilig. Aber hat uns denn Christus durch seinen Tod am Kreuz und das Vergießen seines Blutes nicht bereits geheilt? Ja. Das hat er. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Jesus ist durch den Geist Gottes in Heiligkeit gezeugt. Wir werden durch den Geist Gottes neu geboren. Gottes Heiliger Geist kam in der Taufe auf Jesus. Und wir empfangen die Gabe des Heiligen Geistes in der Taufe. Seine Heiligung wird unsere Heiligung. In Jesus werden auch wir heilig und zu Trägern der Heiligkeit. Auch für uns gilt, als Geheiligte heiligen wir uns. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Und wieder hat Gott alle Vorkehrungen getroffen. Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist. Das haben wir heute Morgen bereits gehört. All diese Dinge hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Alles. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Und durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr an der göttlichen Natur, an seiner Heiligkeit, Anteil hat. Und als Teilhaber des heiligen Wesens Gottes heiligen wir unser Leben. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur geistlichen Erkenntnis Selbstbeherrschung und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott und zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Wir bringen unser Leben als lebendiges und heiliges Opfer dar, das Gott gefällt. Wir stellen unsere Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, so dass wir heilig werden. Und wir haben darin einen Gewinn, der zu unserer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Und auch für uns gilt: Unser Leben zu heiligen heißt, den Willen des Vaters zu tun und bestimmungsgemäß zu leben. Kannst du das? Es ist bemerkenswert, was die Erfahrung von Gottes Heiligkeit in den Menschen auslöst. Der zaghafte Mose wird zum bevollmächtigten Führer Israels. Jesaja möchte von Gott zu einem halsstarrigen Volk Israel gesandt werden. Paulus wandelt sich von einem brutalen Verfolger der Christen zu einem brennenden Verkündiger Christi. Was ist mit dir und mit mir? Als Petrus in Jesus den Heiligen Gottes erkennt, fällt er ihm zu Füßen und ruft: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und das Schicksal von Jesaja, Daniel, Hesekiel, Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus, es bleibt uns nicht erspart. Aber es ist der Ausgangspunkt von Gottes Heiligung. Gott ist heilig und er heiligt. Jesus ist heilig und er heiligt dich. In Jesus sind wir heilig. Doch wir heiligen unser Leben. Durch die Heiligung des Volkes erkennen die Nationen den Heiligen Israels. Durch Jesu Heiligung werden die Jünger geheiligt. Welche Rolle spielt wohl deine Heiligung in Gottes Plan? Und noch eine letzte Frage. Könntest du im Angesicht der Heiligkeit Gottes überleben? Du tust es bereits. Sie ist dir näher, als du glaubst. Sie ist in dir, wenn du in Jesus bist. Näher geht nicht. Und so heiligen wir unser Leben als Heilige. Und so heiligen wir Christus dort, wo er in all seiner Heiligkeit ist. In unserem Herzen.